HR Info. Himmel und Erde.
Heute mit Lothar Bauer-Ochse einen schönen guten Morgen. Ich wünsche Ihnen einen schönen Sonntag. Es sollte eine Bußwallfahrt sein, die Reise von Papst Franziskus nach Kanada in der vergangenen Woche. Er hat bei den Völkern der Indigenen um Entschuldigung gebeten für das Unrecht und das Leid, das hunderttausende indigene Kinder in den sogenannten Residential Schools erlebt haben. Es gab bewegende Momente in den Begegnungen mit dem Papst, aber zum Schuldeingeständnis der katholischen Kirche als Ganzes hat es nicht gereicht. Es war eine durchaus bemerkenswerte Reise des Papstes, voll von intensiven Momenten und anrührenden Begegnungen. Wer die Bilder aus Kanada verfolgt hat, konnte schnell sehen, die Misshandlung von hunderttausenden Kindern in kirchlichen Schulen, die völlige Abwertung der indigenen Kultur durch die christlichen Missionare wühlt eine ganze Nation auf. Schon im Frühjahr war eine Delegation mit Vertretern indigener Kulturen in den Vatikan gereist, um dem Papst zu schildern, was vorgefallen ist. Jetzt waren die Erwartungen bei vielen hoch. Auf einem Healing Journey, einem Weg der Heilung, erhofften sich die Mitglieder der First Nations, der Inuit und der Metis ein Wort zur katholischen Schuld.
Es ist der Moment, auf den alle gewartet haben.
Telling you once more that I am deeply sorry. Sorry.
Applaus braust auf, als der Übersetzer die Worte von Papst Franziskus auf Englisch vorliest.
I ask forgiveness.
Einige wischen sich ihre Tränen aus den Augen, alle hören gebannt zu. Kurz zuvor hat der Papst auf Spanisch, seiner Muttersprache, zu den anwesenden Indigenen vom ersten Schritt dieser Bußpilgerfahrt gesprochen, der darin bestehe, die Bitte um Vergebung zu erneuern.
Pido perdón en particular.
Ich bitte um Vergebung, insbesondere für die Art und Weise, in der viele Mitglieder der Kirche und der Ordensgemeinschaften, auch durch Gleichgültigkeit, an den Projekten der kulturellen Zerstörung und der erzwungenen Assimilierung durch die damaligen Regierungen mitgewirkt haben, die im System der Internatsschulen ihren Höhepunkt fanden. Etwa 150.000 indigene Kinder wurden ab Mitte des 19. Jahrhunderts ihren Familien entrissen. In den Internaten, den Residential Schools, sollten sie an die europäische Kultur angepasst werden. Der kanadische Staat richtete sie ein, christliche Gemeinschaften betrieben sie größtenteils. Doch es ging brutal zu. Viele Jungen und Mädchen erlebten Gewalt und Missbrauch. Franziskus sagt, dass die Kinder körperlich und verbal, psychologisch und spirituell misshandelt wurden. Die Mutter von Charlotte Louis war an einer Residential School. 6 Stunden ist die Tochter nun gefahren, um den Papst in Maskvacis zu hören. Für die meisten von uns ist es wichtig, diese Entschuldigung zu hören. Das tat sehr gut. Aber das Leid, davon ist ihre Schwester Charlene überzeugt, ist damit noch nicht überwunden. Es geht tiefer. Es ist ein Generationendrama. Unsere Großeltern waren an Residential Schools. Wir waren untertags dort. Es ist immer noch da. Die Menschen leiden weiterhin daran. Es hat noch nicht aufgehört.
It hasn't stopped.
In Maskvacis stand einst eines der größten Internate in Kanada. Auf einem nahegelegenen Friedhof sind Kinder beerdigt. Wegen seines starken Knieleidens lässt sich Franziskus im Rollstuhl dorthin schieben, begleitet von den Trommelklängen und dem Gesang eines Ureinwohners. Viele Kinder starben an Krankheiten, Mangelernährung und Vernachlässigung. Nach dem stillen Gebet wird der Papst von 4 Häuptlingen begrüßt. Später bekommt er einen Kopffederschmuck überreicht. Die meisten der rund 2000 Anwesenden sind von den Worten des Papstes beeindruckt. Auch Matthew Wildcat ist berührt. Er ist im örtlichen Reservat aufgewachsen und arbeitet nun als Politikprofessor. Franziskus, so lobt er, habe von einem System gesprochen, das darauf abzielte, die indigenen Völker auszulöschen. Aber ich hätte mir eine klarere Aussage zum Thema Rassismus in den Internaten gewünscht. Denn der beruhte ganz klar darauf, dass sich gewisse Menschen den anderen überlegen fühlten. Nach dem Treffen mit Vertretern der First Nations, der Metis und der Inuit besuchte der 85-jährige Franziskus in Edmonton die Sacred Heart Kirche. Sie ist seit 1991 eine Pfarrei für die Ureinwohner und war die erste Kirche in Kanada, in der indigene und christliche Kultur zusammenflossen. Nach seiner Vergebungsbitte stellte der Papst nun die Versöhnung in den Mittelpunkt seiner Ansprache. Die verletzte Würde, den erlittenen Schmerz und das verratene Vertrauen könne nichts auslöschen. Dennoch müsse man wieder damit anfangen, Versöhnung in der Kirche zu finden.
Während seines Besuches in Kanada in der vergangenen Woche hat Papst Franziskus an mehreren Stellen um Vergebung gebeten, um Versöhnung für die Misshandlung und den Missbrauch von hunderttausenden Kindern indigener Familien in kirchlichen Schulen. Elisabeth Pongratz berichtete von dem vielleicht wichtigsten Treffen mit Vertretern der Indigenen am vergangenen Montag in Muscogees. Und es gab viele intensive und berührende Momente auf dieser Reise, viele Worte und auch Gesten, aber auch Kritik an den Worten des Papstes und die Mahnung, dass den Worten nun Taten folgen müssen. Unser Korrespondent Peter Mücke hat die Reise vor Ort begleitet. Hier seine Bewertung.
Franziskus ist im Büßergewand nach Kanada gekommen. Darauf haben die indigenen Gemeinschaften und auch viele andere Kanadier lange gewartet. Die Entschuldigung des Papstes gegenüber einer Delegation der Ureinwohner im Frühjahr im Vatikan war ein erster Schritt. Die erneute Bitte um Vergebung auf kanadischem Boden, die lange geforderte Geste, die ein Anfang der Aussöhnung sein kann. Franziskus hat als Ort seiner ersten Rede nicht das kanadische Parlament in Ottawa oder einen Gottesdienst in einer anderen Großstadt gewählt. In Muscogees, auf dem Boden von 4 indigenen Gemeinschaften, traf er mit vielen Opfern des Residential School Systems zusammen, das bis heute ganze Generationen traumatisiert, und übernahm Verantwortung für das, was dort katholische Priester und Ordensleute Kindern angetan haben. Dass der Papst zu ihnen gekommen ist, sie auf ihrem historischen Stammesgebiet besucht hat, ist ein starkes Zeichen, dass die katholische Kirche nicht nur Verantwortung für ihre Beteiligung am System der staatlichen Umerziehungsinternate für Kinder aus indigenen Familien übernehmen will, sondern auch das Unrecht anerkennt, dass europäische Einwanderer den Ureinwohnern Land, Sprache, Kultur und Lebensweisen genommen haben, auch mit dem Segen der Kirche. Viele Angehörige der indigenen Gemeinschaften in Kanada sagen, dass das der Anfang von etwas sein kann, das sie eine Reise der Heilung nennen, was aber auch zeigt, dass es noch lange dauern wird, bis die Wunden tatsächlich geheilt sein werden. Die Anerkennung eigener Schuld ist Voraussetzung dafür, und das hat Papst Franziskus eindrucksvoll getan. Endlich, muss man sagen, denn seine Vorgänger haben sich schwer damit getan. Dass dieser Besuch für Franziskus ein Herzensanliegen ist, ist bei jeder Station seiner Reise zu spüren, die für den 85-Jährigen eine Tortur ist. Der Papst kann sich praktisch nur noch im Rollstuhl fortbewegen, die Schmerzen und die Müdigkeit sind ihm anzusehen. Und doch hat er diese Bußwallfahrt, wie er sie nennt, nicht abgesagt oder verschoben. Er genießt den direkten Kontakt mit den Menschen. Schon als junger Jesuit in Argentinien war ihm die Arbeit mit den dortigen Indigenen wichtig. Insofern schließt sich für Franziskus ein Kreis. Für viele Indigene in Kanada sind die Worte des Papstes aber erst ein Anfang. Sie fordern mehr, etwa die Rückgabe indigener Kunst, die Missionare einst geraubt haben, die Distanzierung von päpstlichen Bullen aus dem 15. Jahrhundert, die Grundlage für die Kolonialisierung Amerikas waren, und nicht zuletzt den Zugang zu den Kirchenarchiven, um endlich Täter und Opfer aus den Internatsschulen identifizieren zu können.
Peter Mücke kommentierte die Reise von Papst Franziskus nach Kanada und seine Bitte um Vergebung für das Leid und das Unrecht, das Kindern aus indigenen Familien in kirchlichen Schulen angetan wurde. Die Documenta kommt in Sachen Antisemitismus nicht zur Ruhe. Nach dem Skandal um die inzwischen wieder abgehängten großen Bilder mit antisemitischen Motiven sind jetzt neue antisemitische Kunstwerke aufgetaucht. Ilana Katz ist die Vorsitzende der jüdischen Gemeinde in Kassel. Eigentlich ist sie ein Fan der Documenta. Wie erlebt sie in diesem Jahr die Weltausstellung? Unser Reporter Jens Wellhöhner hat sie bei einem Rundgang über die Documenta begleitet.
Ilana Katz ist großer Documenta-Fan. Sie hat sich schon viele Kunstwerke in Kassel angeschaut.
Ich war da mehrere Stunden und ich habe genossen, dass alles, was da war, von Stimmung, von Freude und Frieden.
Und deshalb verteidigt sie die Documenta auch gegen Vorwürfe, sie sei vollständig antisemitisch. Ilana Katz stammt ursprünglich aus Lettland, lebt aber seit Jahrzehnten in Deutschland. Bei ihrem Documenta-Rundgang sieht sie aber auch Kunstwerke, bei denen wird sie emotional.
Beleidigend. Die Juden sind hier als Aggressor dargestellt.
Zu diesen Werken gehören die Zeichnungen eines syrischen Künstlers in einer kleinen Broschüre im Kasseler Fridericianum und ein Kunstwerk, das ebenfalls israelische Soldaten als unmenschlich anprangert. Es heißt Guernica Gaza, ein ganzer Bildzyklus des palästinensischen Künstlers Mohammed al-Hawairi, zu sehen an einem Dokumentarstandort in der Nähe des Kulturbahnhofs. Al-Hawairi hat darin mehrere berühmte Gemälde verfremdet, zum Beispiel ein Werk des jüdischen Künstlers Marc Chagall namens Über der Stadt. Im Original sind dort Chagall und seine Frau zu sehen, die durch die Luft fliegen, über ihre Heimatstadt Witebsk im heutigen Belarus. Der Künstler aus Palästina hat daraus eine Collage gemacht mit Chagalls Figuren, die aber über das bombardierte Gaza fliegen. Ilana Katz schüttelt den Kopf. Das sei ein Missbrauch von Marc Chagalls Erbe.
Er war ein überzeugter Zionist und für ihn war lebenswichtig Stadt Israel. Und ich finde das in diesem Fall zynisch und pervers. Genau das Bild zu benutzen wieder für Propaganda.
Auch auf anderen Bildern des Gemäldezyklus bedrohen israelische Soldaten friedliche Palästinenser. Die Soldaten stehen für Israel als Ganzes, so sieht es Ilana Katz. Als Jüdin fühlt sie sich abgestoßen.
Das ist die typische Dämonisierung von Staat Israel. Das ist eine Propagandalüge, welche ist verbreitet. Man darf Israel und israelische Politik kritisieren, aber Dämonisierung von Israel sieht man deutlich.
Auch der Name des Kunstwerks Guernica Gaza gehe gar nicht, sagt Ilana Katz. Denn hier würden Parallelen gezogen zwischen dem Angriff der deutschen Legion Condor auf das spanische Dorf Guernica, befohlen von Adolf Hitler, und der heutigen Situation in Gaza.
Das ist die Dämonisierung von Juden als Soldaten Wehrmacht von Nazi-Deutschland.
Das sehen aber nicht alle so, die sich an diesem Tag dieses Kunstwerk anschauen. Diese Besucherin zum Beispiel ist begeistert.
Ich finde auch den Titel vollkommen korrekt. Warum denn nicht? Wer kann denn eigentlich sagen, das darf nicht so genannt werden, wie es eben genannt wird, nämlich Guernica Gaza. Denn für die Menschen, die da leben, ist es Zerstörung. Natürlich ist es was anderes als Guernica, das ist es. Aber es ist eben eine ähnlich krasse Situation. Ich muss schon sagen, ich bin beeindruckt von diesen Bildern.
Ilana Katz sieht das ganz anders. Sie wünscht sich, dass hier auch die israelische Sicht dargestellt wird.
Ich stehe zu unserer Stadt, stehe zu Dokumenta. Fehler dürfen alle machen, aber die müssen doch richtig korrigiert werden.
Ilana Katz wird sich weiter auf der Dokumenta umschauen. Nur Guernica Gaza, um dieses Werk wird sie ab jetzt einen Bogen machen.
Ilana Katz, die Vorsitzende der jüdischen Gemeinde in Kassel, wie erlebt sie in diesem Jahr die Dokumenta im Zeichen zahlreicher Antisemitismusvorwürfe? HR-Inforeporter Jens Wellhöhner hat sie auf einem Rundgang über die Dokumenta begleitet.
HR-Info. Himmel und Erde.
Wir erleben ja gerade ungewöhnlich sonnige und heiße Sommerwochen. Viele sehnen sich da nach Abkühlung und Erfrischung, sehnen sich nach Wasser. Ja, auch in Form von Regen vom Himmel. Aber gerade jetzt in den Ferienwochen, da genießen es natürlich viele, einfach am Wasser zu sein, am Flussufer zu sitzen, in den Badesee zu springen oder im Meer abzutauchen. In unserem Himmel- und Erde-Sonntagsthema geht es deshalb heute um diese Faszination für das Wasser, das ja eigentlich auch in allen Religionen und Kulturen eine besondere Rolle spielt. Lebensspendend, reinigend, heilend. Erfrischung pur suchen an hitzigen Tagen vor allem die Stadtbewohner und zumindest die Kinder finden sie an vielen Orten, zum Beispiel auf einem Wasserspielplatz.
Groß und sandfarben stehen sie auf einem kreisrunden Boden. Große Skulpturen inmitten satten Grüns. Aus dem Felsen- und muschelartigen Gebilde schießen etwa 15 Wasserfontänen heraus. Der Wasserspielplatz im Frankfurter Günthersburg-Park ist ein kleines Abenteuerland für Kinder. Finden auch Lina und Emma, 11 und 13 Jahre alt. Sie kommen zum Wasserspielplatz meistens, weil
es vielleicht fürs Schwimmbad ein bisschen zu kalt ist, aber wir trotzdem eine kleine Erfrischung brauchen und hier viele schattige Plätzchen sind. Und dann setzen wir uns meistens hier hin und gehen vielleicht mal kurz ins Wasser.
Und ich mag es auch, dass es Wasserspiele gibt, dass es einen großen Spielplatz gibt und einen ruhigen Park ganz oben.
Tuba ist mit ihren beiden Söhnen hier. Der Kleine, 6 Monate alt, liegt schlafend im Kinderwagen. Tuba selbst steht direkt neben der Wasserfontäne und befüllt für den großen 2-Jährigen einen kleinen roten Eimer. Den Park mit dem Wasserspiel genießt die junge Mutter.
Ja, ein bisschen so picknicken, auf der Wiese sitzen, mit Wasser spielen. Also es ist so toll, dass es nebeneinander ist. Man hat viele Möglichkeiten. Dem Kind macht es Spaß.
Lebendig, sprudelnd, kraftvoll. Wasser ist ein wunderbares Element zum Spielen, findet auch die Mama der 4-jährigen Katharina.
Na, das ist natürlich was ganz Erfrischendes, ne? Das ist dann irgendwie schön, wenn man sich mal die Füße kühlen kann. Ja, das Kind mal kurz durchs frische Wasser laufen kann und danach wieder frisch und freudig ist bei den heißen Tagen.
Seit Mitte Mai sprudeln in Frankfurt verschiedene Wasserplanschangebote der Stadt. Nicht nur im Güntersburgpark, auch auf dem Lorberg, im Nidderpark oder im Tannenwald zum Beispiel. Kleine Kinder lassen Boote schwimmen oder sie bauen Burgen mit Matschsand. Die Größeren genießen hier und da eine kleine Dusche. So wie Lina und Emma.
Dass man nicht ganz ins Wasser muss, sondern einfach mal vielleicht mal den Arm reinhalten kann oder einfach mal durchlaufen kann, und so, dass man so eine kleine Erfrischung beim Wasser hat.
Weil man kann sich dann auch besser nass spritzen oder so und dann ist einem auch gar nicht so kalt, wenn man nicht ganz drin ist.
Sagen sie und rennen gleich wieder ins kühle Nass.
Erfrischung pur und Spaß dabei. Unsere Reporterin Sandra Winzer erzählte uns von Wasserspielplätzen, die in so mancher Stadt die Hitze etwas erträglicher sein lassen. Um die Magie und die Faszination des Wassers geht es heute in unserem Himmel und Erde Sonntagsthema. Wie wird man eigentlich Mitglied einer christlichen Kirche? Richtig, dadurch, dass man getauft wird mit Wasser. Und in manchen Kirchen plätschern da nicht nur ein paar Tropfen über den Kopf des Säuglings, sondern da wird ein Mensch ganz untergetaucht im Wasserbecken oder sogar in einem Fluss. Wasser ist auch in den Religionen der Welt ein wichtiges Element. Welche Aspekte dabei eine Rolle spielen, darüber hat meine Kollegin Daniela Baumeister gesprochen mit dem Religionswissenschaftler Michael von Brück. Und die erste Frage galt natürlich der christlichen Taufe. Welche Bedeutung hat da eigentlich das Wasser?
Ja, diese Taufe ist ja übernommen aus der jüdischen Umwelt. Und auch dort ist die Taufe nicht ein eigenständiges Phänomen. Wir haben das bis nach Indien und auch in chinesischen Kulturen. Wasser ist auf der einen Seite, und das wussten die Menschen in den alten Kulturen, das Element der Beweglichkeit, das dynamische Element gemeinsam mit Feuer, im Unterschied zur Erde etwa, die das feste Element, das statische ist. Also Beweglichkeit, Entwicklung, Evolution, Lebensentwicklung und Veränderung ist mit Wasser verbunden. Und nun hat das Wasser auf der einen Seite belebende Funktion, in dem Sinne, dass Wasser regnet und dadurch neues Leben wächst. Neues Leben, Veränderung also auch in diesem Sinne. Und auf der anderen Seite hat Wasser die Reinigungsfunktion. Überall und in allen Kulturen kennen wir dies, Wasser reinigt. Und die Taufe ist, wie auch zum Beispiel die indische Diksha im Hinduismus, beides. Es ist Reinigung von körperlichem Schmutz, aber gemeint ist das natürlich symbolisch, ein inneres Neuwerden. Und es ist Lebendigkeit, neues Leben durch Benetzung und damit eben Element der Fruchtbarkeit.
Das ist dann auch die rituelle Waschung im Islam?
Ja, natürlich. Vor jedem Gebet hat man sich entsprechend zu reinigen. Die Kulturen unterscheiden sich etwas darin, welche Körperteile gereinigt werden. Aber es ist überall dieses Element der Reinigung, die Waschung.
In der Bibel spielt Wasser ja dann auch ohnehin noch eine große Rolle. Zum Beispiel kann man aus Wasser Wein machen oder man kann auf Wasser gehen. Was bedeutet das bildlich und dann tatsächlich?
Es ist immer das Unerhörte oder das, was dem Alltagsbewusstsein oder der Alltagserfahrung entgegengestellt. Will sagen, Gott oder Gottes Handeln, Gottes Geist ist größer und ganz anders, als Menschen sich das vorstellen. Aber 2 Aspekte vielleicht noch zur gesamten biblischen Tradition, und das spielt dann natürlich sowohl im Judentum als auch im Christentum als auch im Islam eine Rolle. Wasser ist auf der einen Seite eine Kraft, die neues Leben schafft, Aber Wasser kann auch zerstörerisch sein, nicht wahr? Wir haben die Sintflut sagen. Das Wasser, was über die Ufer tritt, wir kennen das aus der ägyptischen Kultur vom Nil, macht die Erde fruchtbar und macht den Anbau von Getreide, von Nahrungsmitteln erst möglich. Aber es zerstört auch, wenn es ungebremst sozusagen in die Welt tritt.
Und das erleben wir jetzt wie zum Beispiel im letzten Jahr bei der Flut im Ahrtal?
Richtig, das tiefste Symbol dafür ist vielleicht aus Indien im Hinduismus bekannt. Dort lebt ja die gesamte nordindische Kultur vom Wasser der drei großen Ströme, die aus dem Himalaya kommen. Der Ganges oder die Gangas im indischen weiblich, die Yamuna und der Brahmaputra. Und die Mythologie ist so, dass der oberste Gott Shiva, der Schöpfer und Zerstörer zugleich ist, die ungebremsten Wasser der Ganga auffängt mit seinem Haar und dadurch etwas zähmt und durch diese Zähmung des Wassers die Fruchtbarkeit der nordindischen Ebenen überhaupt erst möglich wird.
Kennen die Religionen auch eine Antwort darauf, warum wir uns innerlich und seelisch vom Wasser so anrühren lassen?
Ich glaube, es ist auf der einen Seite die Erfahrung der seltsamen Eigenschaften des Wassers, Temperatur, Dichte, Trübung, Lichtdurchlässigkeit, also die Strömung und so weiter. Und das Wasser selber ist meistens nahezu farblos und geschmack- und geruchlos. Es nimmt alle Eigenschaften an, die es dann durch andere Stoffe kommt. Es ist also das aufnahmefähige Element schlechthin. Aber das andere, was man natürlich auch in alten Kulturen schon wusste, ist das, was wir die Anomalie des Wassers nennen. Das Wasser besitzt ja bei 4 Grad Celsius seine größte Dichte. Und unter dieser Temperatur dehnt es sich wieder aus. Und dann kommt es eben ja zu der paradoxen Situation, die wir alle kennen, dass das leichtere Eis auf dem Wasser schwimmt. Gefrierendes Wasser, das kennen wir alle, wenn wir jetzt also entsprechende Flaschen in den Kühlschrank oder ins Gefrierfach tun, gefrierendes Wasser dehnt sich aus und sprengt dann seinen Behälter. Und diese Isolationsschicht, die es dann mit dem Eis auf dem Ozean, auf dem See bildet, ist eine Schutzschicht, die überhaupt erst möglich macht, dass Leben im Wasser sich entwickelt und aus dem Wasser kommt. Auch das finden wir in vielen Mythologien der Religionen erzählt und reflektiert. Diese Besonderheit des Wassers ist es, die die Besonderheit des Lebens ausmacht. Und auch heute, nicht wahr, wenn wir auf Exoplaneten oder sonst wo nach Leben suchen, die ersten Spuren, nach denen wir suchen, sind Spuren von Wasser.
Wir sollten das immer im Kopf haben, wenn wir mit Wasser umgehen. Und das tun wir ja eigentlich täglich dauernd.
Das ist richtig, nicht wahr? Und wir wissen, dass ganze Kulturen entweder durch den klugen und angemessenen Gebrauch des Wassers entstehen konnten, die Nilkultur, die ägyptische Kultur etwa oder die Khmerkultur, dass aber Kulturen, die dann ihre Bewässerungssysteme aufgrund von kriegerischen oder anderen Gründen vernachlässigt haben, daran zugrunde gingen, dass sie kein Wasser mehr hatten. Und das droht uns natürlich auch, wenn es so verantwortungslos weitergeht, wie es im Moment aussieht.
Lebensspendend, reinigend, heilsam, aber auch eine gefährliche Urgewalt. Wie die Religionen aufs Wasser blicken, darüber hat meine Kollegin Daniela Baumeister gesprochen mit dem Religionswissenschaftler Michael von Brück. Mehr dazu gibt's übrigens in dem Buch Die Seele des Wassers, ein sehr schönes Buch von Michael von Brück mit Fotos von dem Maler, Filmemacher und Geologen Ernst Neukamp. Es ist im Rekenze Verlag erschienen. Die besondere Magie und die Faszination von Wasser, das ist unser Himmel und Erde Sonntagsthema heute. Und wir haben eben schon im Gespräch mit Michael von Brück gehört, wie viele Aspekte da in den Kulturen und Religionen der Welt eine Rolle spielen und zur Verehrung des Wassers führen, bis dahin, dass Flüsse oder Quellen ja heilig gehalten werden. Eine ganz besondere Faszination erleben Menschen, die tauchen gehen. Unter Wasser eröffnet sich eine ganz eigene Welt, die HR-Reporter Carsten Gohlke, ein leidenschaftlicher Taucher, so beschreibt.
Das ist irgendwie das Gefühl der unendlichen Weite, obwohl das ja eigentlich nicht stimmt, weil man ja von der Tiefe ja schon begrenzt ist als Taucher. Aber dieser Augenblick, wenn über mir das Wasser zusammenschlägt, wenn ich das Licht der Sonne durch das Wasser hindurchfiltern sehe, dann ist für mich irgendwo so, das Herz geht auf und ich fühle mich so ein bisschen zu Hause, obwohl das eigentlich ein Trugschluss ist.
Was ist das, was so fasziniert
Ich begebe mich in eine völlig fremde Welt, in eine Welt, in der ich eigentlich nicht mal wirklich willkommen bin, denn das weiß jeder Taucher, dass man immer nur zu Gast ist. Und plötzlich öffnet sich da ein Horizont, plötzlich öffnet sich dort etwas für einen. Man entdeckt völlig neue Tierarten, Pflanzenarten, völlig neue Gebilde unter Wasser und man hat plötzlich das Gefühl, jetzt ist man irgendwo ganz, ganz weit weg von all dem, was einen tagtäglich so aufregt, stört und nervt.
Du sagst ja, das Wasser ist nicht unsere natürliche Umgebung und wir sind eigentlich nicht für Unterwasser gemacht. Warum ist es trotzdem so schön?
Also das beginnt ja schon damit, du tauchst ein und hast plötzlich das Gefühl, dass du schwerelos bist. Das liegt natürlich daran, dass man sich richtig austarieren muss und dass man auch wissen muss, was man da unten tut, wenn man sich unter die Wasseroberfläche begibt. Aber trotz alledem, plötzlich denkst du, du bist schwerelos. Dann bis zu 20 Metern, also gerade im Roten Meer, hat man eine wundervolle Sicht. Man hat 10, 15, 20 Meter Sichtweite und entdeckt dort eine ganz andere Welt. Bunte Fische, Pflanzen, die man so nicht erwartet, Korallenbänke, die man so nicht erwartet. Man steht plötzlich vor einer riesigen Gorgonie, also eine Koralle, die aufrecht steht im Wasser und man hat das Gefühl, man schwimmt auf eine Wand zu, die ganz filigran gestaltet ist. Und man entdeckt dann auch vieles, was Baukünstler dann in den Jahrhunderten aufgenommen haben und die haben ihre Inspiration von der Unterwasserwelt genommen. Zumindest hat man diesen Eindruck.
Abtauchen und die besondere Faszination der Unterwasserwelt erleben. Wie sich das anfühlt, das hat uns HR-Reporter Carsten Gulke im Gespräch mit der Kollegin Daniela Baumeister erzählt. Die Magie des Wassers, das war unser Himmel- und Erde-Sonntagsthema an diesem Sommersonntag. Mein Name ist Lothar Bauer-Ochse. Tschüss, genießen Sie den Sonntag, vielleicht ja irgendwo am oder im Wasser.